Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz!
Fußball aus der Region mit dem Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen, dein Audi-Partner in deiner Nähe. Ob unterwegs in der Rhön, durchs Saaletal oder zum nächsten Spiel, mit einem Audi kommst du entspannt und sicher an. Komm vorbei und erlebe die Audi-Modelle hautnah. Das Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen freut sich auf deinen Besuch.
Herzlich willkommen zur Folge 83 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Ja, während wir beim letzten Mal noch über den Wintereinbruch gesprochen haben, ist jetzt buchstäblich ein Orkan über Sachsstadion gefegt.
Stimmt, weil der wirklich kein Trainer mehr ist.
Ja,
unser seit Faschingsdienstag, und es war leider ein schlechter Faschingsscherz.
Absolut, unser Vicky Kleinhens ist kein Trainer mehr beim FC Schweinfurt 05 und wurde ganz kurzfristig vom Jermaine Jones, ehemaliger Schalker und Frankfurter, meine ich, abgelöst.
Und zwar wohl nicht, obwohl die Schweinfurter demnächst ausgerechnet gegen Schalke ihr Jubiläumsspiel machen, 90 Jahre Sachsstadion. Gegen Schalke, damals 1936 der erste Gegner der Schweinfurter. Aber das hat jetzt damit wohl gar nichts zu tun, dass der Jermaine Jones, also ein Ex-Schalker, jetzt übernommen hat. Haben trotzdem gleich verloren in Duisburg, 3-1. Wenig Besserung in Sicht, zumindest in der ersten Halbzeit war ganz schwach. Zweiter war es wenig besser, aber da war es auch schon 3-0 für Duisburg gestanden.
Boah, wenn man sich so ein bisschen umguckt in der Fanszene oder umhört, dann können die Fans irgendwie auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, dass der Klassenerhalt so gut wie unmöglich ist, müsste jedem klar sein. Und ich meine, mit dem Vicky, der ist sicherlich auch wieder mit in die Regionalliga gegangen und hatte den lokalen Aspekt, weiß ich jetzt nicht, was ich von der Entscheidung so halten soll.
Viel Zuspruch für den Vicky, was glaube ich auch daran liegt, wenn du einen neuen Trainer holst in der Phase, willst du ja sowas wie Aufbruchstimmung entfachen.
Ja.
Und die vermisse ich noch.
Mhm. Ja, aber mir scheint es, als ob der Orkan, der über Sachsstadion geweht ist, auch deine Stimme ein bisschen mit Leidenschaft genommen hat.
Geht so einigermaßen mit Tee und Bonbons. Okay. Wir werden das Kind schon schaukeln.
Das denke ich auch. Ja, wo wir vermutet haben, das eine war ein schlechter Faschingsscherz und es war leider keiner, gab es von unserem ehemaligen Gast und bekannten Kabarettisten Fredi Bräunig einen sehr interessanten Facebook-Post, den ich genauso wie du gesehen habe. Anscheinend war früher auf dem Fußballplatz in Kleinalbstadt ein Telefonmast gestanden.
Leibhaftig ein Telefonmast. Das Bild war sehr aussagekräftig, wohl auch nicht KI bearbeitet. Sowas von skurril, wirklich klasse. Vielleicht können wir das mal sogar auf unseren Kanälen noch irgendwo mal posten. Oder wir müssten dazu mal recherchieren, wie es dazu kam. Aber irgendwie herrlich, dass man dann heutzutage noch so diese alten Geschichten noch daran erinnert und dann auch noch Bildmaterial davon vorhanden ist. Sehr, sehr lustig.
Er hat es wohl öfter mal bei seinen Auftritten erzählt, aber ohne, dass er einen Beweis dazu hatte, als so eine Art Fußballlegende.
Ja.
Aber jetzt hat er ein Beweisfoto gefunden und hat es gepostet. Also wirklich sensationell. Also
gute Mache. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch anderes Fotomaterial, wenn jemand hat.
Wir gerne. Ja, ich habe ein bisschen Feedback erhalten über die sozialen Medien zu unserem etwas abgeänderten Podcast-Konzept. Ich würde sagen, es war ein klares Unentschieden. Es gab ein paar, die haben gesagt, ach, früher hat es mir besser gefallen. Ein paar haben gesagt, sie finden es gut mit unseren Hot Takes und den drei im Päckler. Also von daher, wir machen weiter so, wie wir es jetzt mal geändert haben.
Genau, ne? So. Ist auch für uns in Abwechslung und
so sieht's aus.
Passt schon, nach über 80 Folgen
kann man das mal machen. Kann man das schon mal machen, ja. Ein paar Personalien wollen wir nochmal durchgehen,
die
in letzter Zeit ergeben hat. Hoffentlich bald, je nachdem wann die Folge jetzt veröffentlicht wird, ist vielleicht schon wieder das ein oder andere Ligaspiel losgegangen. Dann muss man immer von irgendwelchen Testspielen oder Transfergerüchten reden.
Genau, so ist der Plan. Am 1. März, also Wochenende 1. März, beginnt Regionalliga, Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga Rhön. Jetzt die ganze Zeit nur Testspiele. Viel ist ausgefallen, hat dann schon ein wenig genervt, aber von daher, endlich wieder Punktspiele. Ich freue mich jedenfalls drauf, vor allem auch, weil es wegen wärmer werden soll.
Auf jeden Fall. Und es war wie immer, wenn wir eine Folge aufnehmen, kurz darauf passiert irgendwas. Und das letzte Mal haben wir die Folge mit Manu Zenglern aufgenommen. Schöne Grüße nach Nüdlingen. Und am gleichen Abend, meine ich, kam die Meldung oder am nächsten Morgen vom SV Aura, dass sie mit Michel Nöth einen neuen Trainer verpflichtet haben.
Genau, der vorher beim SV Garitz war. Mhm. Hat sich so angebahnt, Gerüchte und so weiter, sowieso gingen ja auch in diese Richtung. Und von daher, ja, lag das fast nahe. Michael Nöth als Garitzer wohnt um die Ecke, atzend weit.
Ja.
Die Aura sind froh, einen guten Trainer zu haben. Also von daher eine Win-Win-Situation, aber natürlich erst zur neuen Saison.
Ja, natürlich.
Genau.
Auch beim FC 06 gibt es zur neuen Saison einen neuen Co-Trainer.
Jawohl.
Mit Mike Adroff vom FC Gerolzhofen kommen.
Ja, der jetzt, glaube ich, schon so ein spielender Co-Trainer ist, junger Kerl, der eigentlich in Anführungszeichen genau ins Beuteschema der 06er passt. Gab es wohl auch dann in der Winterpause einige Gespräche und der kommt dann eben auch zur neuen Saison. Und vor allem haben die ja eh einen schmalen Kader, die 06er, und dann noch einen guten Spieler zu bekommen. Gleichzeitig ist natürlich auch eine super Sache.
Bin ich gespannt. Sagt mir jetzt gar nichts, der Name Mike Adroff, aber...
Mir, also jetzt auch vom Namen her nur, aber in einem halben Jahr sind wir schlauer.
Co-Trainer bräuchten die Mürster übrigens auch, das habe ich jetzt heute Morgen erst gelesen.
Ja, genau.
Dass der Christoph Thien Winter...
War jetzt auch erst vor kurzem, genau.
Genau,
Vertrag auf Lösung hat und so ist es.
Ja, war das Aktuellste, was ich jetzt heute gelesen habe in unserer Heimatzeitung. Und der FC Tulba hat auch sehr kurzfristig sein Torwart, den Luca Kümmert, nach Fuchstadt verloren, jetzt in der Winterpause.
Ja, sehr, sehr überraschend. Ne? Erst der Kimi Hugo, das war zu erwarten, weil ja sein Vater dann der neue Trainer wird, der Tommy Hugo. Aber dann der Luca Kümmert, mir nichts, dir nichts, hat er wohl um Vertragsauflösung gebeten und wird dann eben jetzt wohl auch dann in der Rückrunde, ist jetzt glaube ich noch verletzt. Aber dann zum Kader des FC Fuchstadt gehören. Wir haben ja ein wenig Tormann-Problem, kein Tormann-Problem, aber eigentlich nur einen richtigen Kipper für die Landesliga-Mannschaft und dann sind die natürlich dann froh, wenn sie jemanden da bekommen.
Ja. Jetzt haben wir einen Termin, da können wir schon gleich sagen, wahrscheinlich ein bisschen spät, aber die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen veranstaltet aktuell wieder einen Neulingskurs. Ort wird der SV Ramsal, also das Sportheim vom SV Ramsal sein und es beginnt am 25.02., also wahrscheinlich liegt der Termin jetzt schon in der Vergangenheit.
Genau, aber vielleicht gibt es ja Nachzügler, die dann dazukommen, ansonsten machen wir natürlich auch immer Werbung.
Genau.
Guckt man dann eben auf die Portale der Schiedsrichter, da werden immer die ganzen Lehrgänge angekündigt, zu unterstützen, die ganze Sache natürlich.
Genau. Und du hast mir da noch was aufgeschrieben, das wusste ich nicht. In der Köpi gibt es jetzt ein Phrasenschwein.
Ja, der Peter Kohlhepp hat mich darauf hingewiesen, das Phrasenschwein namens Frenkie zugunsten der Aktion Jonas hilft. Und da hat dann der Peter auch gleich gemeint, wenn wir zu viele Phrasen dreschen, sollen wir doch dann auch bitteschön einbezahlen.
Okay, das ist schwierig, das setzt mich jetzt persönlich ein bisschen unter Druck. Mal sehen, was mir da am Ende des Monats noch übrig bleibt, wenn ich da jedes Mal für jede Phrase was einspeisen darf.
Stimmt, aber das sind wir jetzt gar nicht mal so schlimm. Jetzt im Doppelpass gibt es da schlimmere Leute.
Ja, das stimmt. Die verdienen aber auch mehr als wir.
Ja, na, ohne Frage.
Genau. Wir gucken einfach mal, wie das heute bei unserem heutigen Gast wird. Wir werden ihn mal darauf vorwarnen, dass es das Phrasenschwein gibt und dass wir da auch bei ihm mitzählen werden. Aber wir haben heute bei uns zu Gast den Thorsten Ziegler, vielen auch bekannt als Langer, vor der DJK Waldberg, sehr bekannter Spieler mit Historie in Schweinfurt etc. Und wir können schon verraten, dass es um viel mehr als nur um Fußball gehen wird.
Der Rhöner Fußball-Podcast wird unterstützt von der Köpi in Bad Kissingen, ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten Bundesliga sowie der Champions League. Zur Wohlfühlatmosphäre trägt zudem eine reichhaltige Musikauswahl bei. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Ja, servus Thorsten, schön, dass du es zu uns geschafft hast heute Abend ins Studio. Wir haben ja beim letzten Mal eine Premiere gehabt, dass wir kein Fragen-Eckle mehr gemacht haben, sondern Hot Takes. Und die haben wir auch für dich vorbereitet, damit wir das Gespräch gleich mal anheizen können. Der Jürgen startet mal mit seinem ersten.
Wir haben es vorhin im Intro schon thematisiert, Vicky Kleinhens ist kein Trainer mehr, Wir behaupten einfach mal, Thorsten Ziegler als neuer Trainer der Schweinfurter wäre viel besser als Chairman Jones gewesen.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ist natürlich ein krasser Hot-Take. Okay, also ich habe da starke Zweifel daran, dass ich die bessere Lösung als der Vicky wäre. Ich kenne den Vicky sehr gut, den schätze ich auch sehr. Chairman Jones, okay, den könnte ich vielleicht toppen. Mit ihm habe ich früher zusammen Fußball gespielt tatsächlich. Aber ich finde es schade, was da passiert ist. Der Zeitpunkt, ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der das in Frage stellt. Und auch bei der Person, Vicky, sind wir uns, denke ich, alle einig, dass das ein super Typ ist.
Kommen wir zu deinem Lieblingsprofiverein, dem HSV. Nach der Trennung von Stefan Kunz hätte der HSV besser Sebastian Kehl verpflichten sollen.
Glaube ich nicht. Ich denke, dass der HSV in diesem Bereich sehr gut aufgestellt ist. Auch mit dem Klaus Costa als, glaube ich, Sportdirektor nennt er sich. Er kann ja eine Stufe höher rücken. Schade, ja, was da passiert ist, logisch. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt Bedarf, dass da schnell gehandelt werden muss.
Dafür hat der HSV den Damian Downs verpflichtet, gebürtig aus Werneck, Schwebenried. Der Damian Downs wird euch mindestens zum Klassenerhalt schießen.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Und jetzt kommen wir nochmal zu deinem Heimatverein. Mit Thomas Lutz als Trainer können deine Waldberger zumindest mittelfristig mal wieder Richtung Kreisliga schielen.
Oh, schwierige Prognose. Beim Trainer hängt ja auch immer ein bisschen das Personal oder die Spieler hinten dran, die sind ja das Wichtigste. Und ich weiß nicht, es ist halt wie bei vielen Vereinen Nachwuchsproblematik da. Ich glaube, das wird schwierig. Wir sollten erstmal kleinere Brötchen backen und dem Thomas die Zeit geben, weiterzuentwickeln. Und wir sind froh, wenn wir jetzt kurzfristig auf jeden Fall erstmal die Klasse halten.
Sehr gut. So, jetzt sind wir ein bisschen warm. Du hast die Hot Takes hervorragend gemeistert. Du warst ja Teil der legendären Waldberger Mannschaft, die damals gegen FC Bayern München im DFB-Pokal gespielt und nur ganz, ganz knapp verloren hat. Willst du die Geschichte mit deinem Trikot nach dem Spiel erzählen oder soll ich's machen?
Ach, bin mal gespannt. Alex, erzähl ruhig.
Also, mir wurde gesagt, dass ein mir Bekannter aus meinem Heimatort nach dem Spiel auf den Platz gerannt ist und wollte ein Bayern-Trikot haben, hat aber keins mehr bekommen. Dann ist er zum Thorsten Ziegler und hat gesagt, er möchte ich wenigstens vom Thorsten Ziegler das Trikot und hat's von dir auch bekommen, nach Rücksprache, glaube ich sogar, mit Verantwortlichen und hat aber das über viele Jahre in Waldfenster gehegt und gepflegt. Und hat aber mit dir die Abmachung gehabt, sobald du einen Sohn bekommst, kriegst du das Trikot wieder zurück. Jetzt ist wohl, wenn ich richtig informiert bin, dein erstes Kind weiblich gewesen. Da gab es das Trikot noch nicht zurück, aber dann gab es tatsächlich noch einen Junge und dann hat er es dir gebracht.
Tatsächlich, das ist richtig, ja. Das hat mich auch sehr gefreut und sehr geehrt. War klasse Aktion von ihm.
Schöne Grüße gehen raus an den Johannes von dran aus Waldfenster, ja, der mir diese Geschichte erzählt hat.
Die Geschichte kannte ich nicht. Richtig geil. Ja. Super.
Ja, also es war ja das legendäre Spiel, als natürlich jeder im Stadion war. Und es gab halt anscheinend plus 11 oder 13 Bayern-Trikots. Wenn sie die überhaupt rausgetan haben.
Haben
die Bayern-Trikots verschenkt hinterher?
Ja. Okay. Ich hatte eins von Mario Basler bekommen.
Oh, das hast du auch noch.
Das habe ich meinem Schwiegersohn verschenkt. Der ist nämlich Bayern-Fan. Und ich habe es ja jetzt mit Bayern München nicht unbedingt so dicke. Und dann habe ich mir gedacht, bevor das es im Schrank von Opfer der Motten wird, habe ich es meinem Schwiegersohn in Spee verschenkt.
Haben sich eure Wege irgendwann mal wieder gekreuzt? Da ist ja durchaus umtriebig, der Mario Basler.
Ja, tatsächlich waren wir, die ehemaligen Fußballer, damals mal eingeladen beim Freddy Bräunig im Grabfeld oben. Da war Mario Basler als Gast. Genau. Und da haben wir uns dann nochmal getroffen.
Und hast du dann die Geschichte erzählt, dass du sein Trikot von damals hast, oder?
Ich hab's, glaube ich, erwähnt, ja.
Okay, cool.
Gut, aber mit dir quatschen wollen wir heute auch zunächst über ein anderes Hobby. Das hatte der Jürgen so ein bisschen mehr auf dem Schirm, gebe ich ehrlich zu. Nämlich das Wetter und das vor allem in der Rhön.
Stimmt es, dass das wirklich so ein Hobby von dir ist, das Wetter zu verfolgen, auch richtig analytisch?
Ja, das ist korrekt und das hängt wohl mit meiner Liebe zur Natur und zum Wintersport zusammen. Also ich bin auch ein relativ ungeduldiger Mensch und dann, wenn es Richtung Winter geht, dann stelle ich mir oft die Frage, wann kommt denn der erste Schnee? Wie schaut es denn aus oder wann kommt der nächste Schnee? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen im Internet, nachdem dann dort Wetterkarten verfügbar waren, habe ich angefangen, mich damit mal ein bisschen zu befassen und mal versucht, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und dann habe ich mir nach und nach so ein gewisses Grundwissen angeeignet. Und das ist ja regelrecht zum Hobby geworden. Habe auch persönlich zu Hause im Garten nach so einer Halbprofi-Wetterstation stehen. Ich finde es einfach faszinierend. Und wenn man häufig in der Natur draußen ist, dann ist natürlich alles durchs Wetter geprägt auch.
Welche Tools benutzt du dann? Sieht alles sehr professionell eben aus, auch im Netz. Wenn da auf Facebook man Post absetzt, das ist alles sehr, sehr bunt und mathematisch und Zahlen und Graphen.
Es gibt verschiedene Wetterdienstanbieter im Internet, wo man die Karten abgreifen kann. Also egal, ob es jetzt Niederschlagsprognose ist oder alle Parameter eigentlich, die das Wetter betreffen, kann man dort oder werden grafisch zur Verfügung gestellt. Und dort suche ich mir halt dann das Interessante raus, was auch vielleicht ein bisschen verständlich ist für Nichtkenner. Und mir macht das einfach Spaß. Das ist so ein Zeitvertreib abends manchmal. Ja, manche finden es ganz witzig. Manche meiner Freunde nennen mich spöttisch schon Kachelmann.
Wobei ich finde, der hat für mich die besten Prognosen. Also ich gucke auch öfter mal auf seine Seite. Du kannst gern widerlegen. Also jetzt, wie ich beim Skifahren war, habe ich immer beim Kachelmann geguckt, wie die Lage ist.
Also das ist auch mein Favorit, ja. Dort von seiner Seite aus ziehe ich mir die meisten Karten, ja.
Bauernregeln, haben die ihre Gültigkeit? Boah. Was? Einen ganz anderen Ansatz zu wählen in Sachen Wetter?
Diese Frage stellen sich, glaube ich, viele. Ich glaube, da streitet es jetzt schon. Früher war wahrscheinlich wirklich mehr dran, als es heute ist, weil wir alle festgestellt haben, dass das Wetter sich schon verändert hat und wir momentan in so einem Wechselprozess sind, wohin die Reise geht, das ist schwer zu sagen mit Klimaveränderungen und es ist wärmer geworden inzwischen schon. Ob da die Bauernregeln dann wirklich noch so greifen, fraglich.
Ja, du hast schon gesagt, aber mit dem Klimawandel, findest du auch, dass es in der Rhön immer wärmer wird? Gibt es da Daten dazu aus deiner Sicht?
Also von Daten ist mir jetzt nichts bewusst. Ich kann nur als normaler Mensch und die Wahrnehmung eben wiedergeben. Sprich also, dass schon die Schneefallgrenze im Allgemeinen, die Frostgrenze nach oben gegangen ist, dass die Schneetage insgesamt nachgelassen haben. Aber das ist jetzt auch jetzt keine große Erkenntnis. Man sieht ja, welche Probleme, dass die Lichtbetreiber jetzt im Winter haben. Wir alle merken in den Sommermonaten lange Phasen, in denen es nicht regnet. Also für mich ist es klar spürbar.
Aber trotzdem auf Skiern unterwegs gewesen in dem Winter, war ja dann doch einigermaßen gut, habe ich den Eindruck, in der Rhön.
Es war phasenweise top, ja. Vor allen Dingen hat man jetzt mal endlich wieder über einen längeren Zeitraum Schnee gehabt. Und nicht nur in der Rhön, das Schöne war ja eigentlich, dass es recht verbreitet geschneit hat. Gut, Würzburg oder Schweinfurt, die haben natürlich ein bisschen mehr Probleme damit umzugehen, wie wir jetzt in der Region. Aber die Wintersportbedingungen waren gut, zuletzt im Corona-Winter, aber da war kaum Liftbetrieb oder überhaupt kein Liftbetrieb möglich. Also hoffentlich haben die Liftbetreiber in diesem Jahr jetzt wieder mal ein bisschen was gut machen können, damit die Möglichkeit weiterhin besteht.
Hast du selber ein paar Loipentipps? Du bist wahrscheinlich eher im Langlaufsektor daheim, würde ich jetzt vermuten.
Ich bin eigentlich in jedem Bereich zu Hause. Also angefangen habe ich als Abfahrtskifahrer klassisch, schon von klein auf. Später dann, als ich dann Fußball gespielt habe im Herrenbereich, habe ich dann das Langlaufen für mich entdeckt, um mich im Winter vorzubereiten auf die Vorbereitung. Das ist konditionell eine super Trainingssache und auch Abwechslung. Draußen in der Natur, herrlich. Und ich gehe auch Tourenskier, auch in der Rhön. Und das mache ich immer ein bisschen abhängig vom Wetter. Also meistens bin ich in den Schwarzen Bergen unterwegs oder am Kreuzberg. Das ist so meine Heimatregion, da muss ich auch nicht weit mit dem Auto fahren. Oder wenn es passt, so wie in dem Winter, gehe ich auch mal vom Garten aus los.
Sehr praktisch. Fällt mir gerade ein, Alex, dieses Tourengehen ist jetzt sogar olympisch, ne, gewesen.
Was?
Ja, Bergtourengehen, da, gut, okay, da kann man drüber streiten, ob das wirklich so toll ist.
Ich war überrascht.
Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, da stiefelt man irgendwie einen Berg hoch auf Skiern, dann hat man irgendwelche Fellstücke unter den Skiern und dann geht es wieder runter und das war olympisch jetzt.
Okay. Ja. Echt? Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht als Leistungssport, wenn ich ehrlich bin, aber...
Doch, da kann man sich schon fordern, absolut.
Ja, aber das zweifle ich nicht an, aber das sieht für mich jetzt eher so aus wie Natur genießen und auf einem anderen Weg die Berge erkunden und nicht unter dem Aspekt, ich höher, schneller, weiter.
Ob das olympisch sein muss, das frage ich mich auch. Und im Gegenzug wollen sie die nordischen Kombinierer abschaffen. Ja, genau. Aber das ist nicht zu verstehen.
Ein anderes Thema, wo wir gehört haben, aber es nicht wissen, ob das stimmt. Und das ist garantiert nicht olympisch. Pilze suchen, sammeln, ist auch noch eine Leidenschaft von dir?
Ja, absolut. Absolut. Wie gesagt, ich habe schon von klein auf einen engen Bezug zur Natur, bedingt auch durch meinen Vater, der mir das früh gelernt hat, um angeln zu gehen, die Pilze zu zeigen. Aber gut, was sollten wir früher in den 80ern auf dem Dorf auch groß machen, als die Schule aus war, haben wir einen Ranzen in die Ecke geschmissen. Und dann waren wir draußen, bis es dunkel wurde und haben alles genutzt, was uns die Umgebung und die Natur geboten hat.
Verrat uns mal so deine Lieblingspilze. Also ich bin kein großer Kenner. Ich erkenne Maronenpilze, ich erkenne Steinpilze, wenn ich mal welche finde. Und Champignons auf den Wiesen. Was sind so deine Favoriten?
Ganz klar der Steinpilz und die Eierschwamme, also der Pfifferling.
Okay. Gibt es die so bei euch in der Ecke?
Ja. Also Steinpilze sowieso.
Ja.
Und Pfifferlinge auch ausreichend. Hier muss man aber, da spielt das Wetter schon große Rolle, da muss es im Mai, Juni wirklich ausreichend regnen, was auch nicht jedes Jahr der Fall ist. Aber wenn das so ist, dann findet man gut, wenn man weiß, wo sie stehen.
Genau, ne? Alex hat gesagt, bei dir in der Ecke, wie groß ist denn dein Radius, wenn es ums Pilzesammeln geht?
Also rund um Waldberg, also der Radius, vielleicht, der ist nicht groß, 3 Kilometer. Um Waldberg rum. Weiter gehe ich nicht weg.
Ui, und da findest du wirklich diese von dir genannten Sorten alle?
Ja, ja.
Cool. Und die werden dann auch dann daheim zubereitet?
Aber absolut.
Dein Lieblingspilzgericht?
Das ist die klassische Gulasch eigentlich mit Kartoffel. Also eher so halb so eine Mischung aus Pilzsuppe und Kartoffel. Oder als Beilage zum Schnitzel, Steak. Ja.
Schon mal daneben gelangt?
Nein, doch, einmal tatsächlich. Kommt mir gerade, ich habe mal einen Steinpilz verwechselt. Der Gallenröhrling, den kann man tatsächlich verwechseln, wenn man ihn nicht kennt. Das ist mir passiert, hat mich damals mein Vater darauf aufmerksam gemacht. Man schmeckt es aber auch, wenn man mal ein bisschen dran leckt, dann ist er extrem bitter. Der ist nicht giftig, aber der ruiniert einen dann das Pilzgericht. Und wenn man so einen Gallenröhrling einmal in echt gesehen hat, dann kennt man ihn dann auch. Dann passiert es kein zweites Mal.
Ja, aber zumindest ist gesundheitlich nichts passiert.
Nein.
Genau. Ich nehme an, du verrätst uns deine geheimen Orte zum Pilzsammeln nicht. Ich würde es auch nicht machen.
Das ist Staatsgeheimnis von jedem Pilzsammler.
Okay, jetzt mal weg von den Pilzen, von der Natur, wieder zurück zum Fußball. Du bist Waldberger, bist wohnhaft noch in Waldberg, warst 1997 als Spieler dabei beim, ich würde sagen, legendären 1:16 gegen die Bayern und du warst später selbst Trainer. Was hätte deiner Meinung nach Werner Dressel anders machen müssen, sollen können, um die Niederlage etwas erträglicher zu gestalten?
Also diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, weil mich diese Höhe der Niederlage auch extrem wurmt. In so einem Spiel ist es manchmal schwierig, auch jetzt hier den Trainer irgendwo eine Schuld zu geben, weil es entwickelt sich dann manchmal so eine Eigendynamik, gerade wenn man als Mannschaft so ein Highlight noch nicht erlebt hat. Und unser Genickbruch war möglicherweise der 2-1-Anschlusstreffer. Das Stadion ist hochgekommen und irgendwie kam dann bei uns wohl der Gedanke auf, okay, wir können tatsächlich irgendwie die Bayern noch ein bisschen ärgern, und dann haben wir komplett die Ordnung verloren, und das lässt Bayern München natürlich nicht zu.
Zumal, glaube ich, auch damals die Bayern relativ scharf waren nach diesen ganzen Vorgeschichten mit Eddie Arnold, Streitigkeit mit Uli Hoeneß, dass die dann, glaube ich, auch deshalb Gas gegeben haben. Die hätten sie auch dann irgendwann ruhiger angehen lassen können.
Absolut, das war, glaube ich, Befehl von ganz oben, Vollgas zu geben, egal wie es auch steht, bis zur letzten Minute, um hier ja zu zeigen, wer der Chef ist und nicht so ein kleiner Dorfverein. War so, damit müssen wir leben, und ja.
Ich finde es nach wie vor nicht schlimm. Stell dir mal vor, du hättest 5-1 verloren. Das wäre genauso ausgeschieden.
Ein Entscheid drüber.
Ja. So ist die DJK Waldbeck. So unangenehm das ist, wenn man mit 16 Toren vom Platz geht.
Ich sehe es genau.
Aber so bleibt die DJK Waldbeck immer in der Historie erhalten.
Ich sehe es aber als aus Sicht des Fußballers und aus Sicht des Sportlers. Man versucht natürlich, sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen und das Ergebnis in Grenzen zu halten. Wir haben vorher schon 1-2 Mal auch gegen Bundesligisten nicht im Pokal gespielt, aber in der Vorbereitung, da ist das immer gut abgelaufen, das nie mehr wie 5 Gegentore, ob es damals gegen den HSV war, ob es gegen einen Club war. Und wir hatten damals eine Top-Mannschaft und haben uns schon ausgemalt, dass wir auf jeden Fall unter 10 bleiben können.
Hm. Ja. Ich finde es total spannend, Alex, wir hatten ja dann schon verschiedene Gäste hier, die auch deine Teamkollegen damals waren, aber auch alle ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Mhm. Nur als Beispiel der Peter Hofmann, super Physio jetzt. Mit welchen von den Jungs hast du denn noch Kontakt, guten Kontakt von damals?
Ach, wir treffen uns immer wieder mal so, nicht gezielt. Mehr oder minder durch die sozialen Medien hat man mit den meisten noch Kontakt, zum Hotti zum Beispiel oder der Mühli, was weiß ich, der Danny Metz wohnt ja im Nachbarort. Man läuft sich immer wieder mal über den Weg und freut sich, dass man sich einfach wieder mal sieht.
Was mir so in der Vorbereitung ein bisschen aufgefallen ist, du hast ja in deiner persönlichen Statistik noch ein zweites DFB-Pokalspiel stehen. Und zwar nicht mit den Farben der DJK, also die Farben sind fast ähnlich, aber nicht die Farben der DJK, es war beim FC Schweinfurt.
Korrekt, ja.
Hansa Rostock 2-5, also deutlich glimpflicher abgelaufen. Das war eine Saison letztendlich vorher, 96-97.
Genau.
Ja, genau. Also hast du da noch irgendwie Erinnerungen dran? Wie war das damals für dich im Willi-Sack-Stadion? Damals war es noch der Name.
Ja, war natürlich auch ein Highlight, klar. Hansa Rostock hat damals auch erste Liga gespielt. Es gab ja schon so manche Überraschungen, auch gegen Amateurvereine. Das erhofft man sich natürlich immer irgendwo. Aber Hansa hatte damals eine Top-Mannschaft. Ich glaube, da war Barbares hat mitgespielt.
Baumgart, war der schon da damals dabei?
Weiß ich jetzt im Detail.
Meine ja.
Ja,
glaub schon. Ja. War nicht auf.
Und der Beinlich?
Peinlich hat
Beinlich
gespielt.
Peinlich, ja.
Also die hatten schon eine richtig gute Truppe. Gut, ja.
Kollegen von einst waren damals bei dir, bei den Schnüdeln?
Ja gut, Ralf Scherbaum damals im Tor, der Matze Gerhard, der Steffen Rögele, Thorsten Seufert zum Beispiel war da noch dabei. Also welche, die aus der Region jetzt hier sind. Der Olli Wölfling war damals offiziell noch bei den Schnüdeln leider verletzt. Er hatte damals langwierige Verletzung gehabt. Ja.
Wer war der Trainer damals bei Schweinfurt?
Der Vasic.
Der Czodacz, okay, ja. Genau. Gut. Das ist dann die Überleitung zur nächsten Frage. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen, da warst du Trainer beim TSV Wolbach. Wieso hat man dich jetzt schon so lange nicht mehr als Trainer gesehen? An Angeboten, denke ich mal, wird es nicht mangeln. Hast du keine Lust mehr? Oder ist was, hast du was am Laufen diesbezüglich?
Nee, trainermäßig ist da nichts am Laufen. Das ist auch eine Sache, die ich mir immer dann sehr zu Herzen nehme, einen Trainerposten. Und das erschöpft mit der Zeit auch irgendwann mal. Und dann habe ich selbst Kinder bekommen. Also nicht ich, aber ich bin Vater geworden, Nachwuchs. Und irgendwo hat alles im Leben seine Zeit. Und habe ich für mich einfach beschlossen, okay, ich bin jetzt lang genug auf dem Sportplatz unterwegs gewesen. Ich möchte mich jetzt einfach mehr mal um meine Familie kümmern, um den Sohn ein bisschen zu unterstützen. Ich war ja auch Trainer, Jugendtrainer in Waldberg mehrere Jahre, habe meinen Sohn gecoacht. Und für mich persönlich habe ich da genau die richtige Entscheidung getroffen.
Dein Sohn ist jetzt, glaube ich, auch in die erste Mannschaft gekommen, ne? Letzte Saison?
Genau. Ja. Der ist eigentlich noch A-Jugendlicher, aber ist bereits in der ersten Mannschaft aktiv, genau.
Ich höre dann schon raus, dass du mit deiner Karriere eigentlich komplett im Reinen bist. Schweinfurt, Waldberg, auch mal Borussia Fulda, aber auch noch eine Station. Das heißt so, das ist alles so gelaufen, wie du dir das erträumt, erwünscht hast? Oder gibt es denn irgendwo noch eine offene Rechnung oder irgendwas, was dich noch nervt?
Eine offene Rechnung kann ich jetzt nicht sagen. Also zum einen waren meine Stationen, bei denen ich gewesen bin, wirklich war absolut klasse. Also ich meine, bei der TJK war bei meinem Heimatverein ohnehin, aber auch beim VfL Bad Neustadt damals, beim TSV Wolbach, das sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Und ja, was ein bisschen, aber was nicht so positiv für mich lief, war Borussia Fulda damals. Ich kam zur Winterpause dorthin, war eigentlich gut dabei, wurde aber dann 14 Tage vor Saisonstart wurde ich krank, habe den Fehler gemacht, trotzdem zum Training zu gehen und habe es damit noch schlechter gemacht und war am ersten Spieltag nicht spielfähig. Und wir sind damals zum FSV nach Frankfurt gefahren, hatten 7 Punkte Rückstand auf die Tabellenführung und die Mannschaft hat es super gemacht. Wir haben dann die 7 Punkte in der Rückrunde aufgeholt. Die Mannschaft ist aufgestiegen in die Regionalliga. Und der Trainer hat dann einfach keinen Bedarf mehr gesehen, die Position irgendwo zu tauschen während der Saison. Es lief gut. Und so bin ich gependelt zwischen Ersatzbank und dann sonntags zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga in Hessen drüben. Und das war dann eine Situation für mich, wo ich sagen musste, okay, mit dem Aufstieg in der Regionalliga weiß ich nicht, ob sich meine Situation in der nächsten Saison bessert. Beim gleichen Trainer. Ich will dem Trainer keinen Vorwurf machen, das ist alles richtig gelaufen, aber damit muss ich als Sportler auch leben. Das war mal eine Erfahrung, die halt nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Aber ich hege da keinen Groll. Es ging nachher weiter.
Aber du hast ja noch eine ganz interessante Fußballfacette, die der eine oder andere vielleicht noch gar nicht weiß. Du warst bei der Bundeswehr, warst da unter anderem Ausbilder, wenn das richtig ist. Ja. Und der Jürgen hat mir noch aufgeschrieben, unter anderem mit Mike Schmeller.
Auch, ja, richtig, genau. Wir waren zusammen in derselben Einheit.
Das ist der Mike Schmeller, der in Bad Kissingen
ist, okay. Der immer in Hart, glaube ich, Fußball gespielt hat.
Richtig.
Nödling, ja. Und du hast auch mal einen Arbeitskollegen, den Thomas Sturm. Der war, hat unter dir gelitten. Nein, hat gemeint, du warst hart, aber fair. So hat er dich kurz beschrieben und ich soll dir Grüße ausrichten.
Vielen Dank, liebe Grüße zurück, ja.
Aber aus dieser Zeit, da warst du Spieler und sogar Kapitän der Bundeswehr Nationalelf. Was hast du da so erlebt?
Ja, für mich persönlich war das bei all den Stationen, die ich so hatte als Fußballer, die beeindruckendste Zeit. Ich musste mich damals schon ab und an mal kneifen, selbst kneifen, was ich da so erlebt habe. Also wenn man in Ankara in einem türkischen Stadion steht und spielt gegen 7 türkische A-Nationalspieler vor 20.000 Zuschauern, und streift sich das erste Mal ein Nationaltrikot über, hört die Nationalhymne. Das sind Momente, die vergisst man nicht.
Wir reden so um das Jahr 2000 war das, glaube ich, ne?
Das müsste 98 gewesen sein, 97, 98.
Vielleicht für mich als alter Nicht-Bundeswehrler, wie qualifiziert man sich denn für die Bundeswehr-Nationalmannschaft?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Früher war die Bundeswehr-Nationalmannschaft eine reine Profitruppe und mit mäßigem Erfolg. Und dann kam dort ein neuer Trainer und der hat einen anderen Ansatz gewählt. Der Plan ist gewesen, einen festen Stamm zu haben von höherklassigen Fußballern, die längere Zeit bei der Bundeswehr sind. Also das in der Regel Amateur-Oberliga, Regionalliga. Und dann aufzufüllen mit Profis punktuell. So hat sich so langsam eine Mannschaft gebildet, ein Zusammenhalt, ein Team gebildet. Und prompt haben wir uns dann auch gleich qualifiziert für die erste Weltmeisterschaft 1999.
Also Profis, die auch gedient haben dann?
Genau. Also die Profis, die gingen alle in einer Sportfördergruppe und wurden dann abgestellt zur Bundeswehr-Nationalmannschaft, zu den Trainingslagern, zu den ganzen Spielen. Und dann sind die wieder zu ihrem Profiverein zurück.
Die Namen waren ja wirklich, einen hast du vorhin schon genannt. Jermaine Jones war ein Kollege von dir. Sebastian Kehl haben wir schon drüber gesprochen, war ein Kollege von dir. Kannst du noch ein paar aufzählen? Ist ja wirklich verrückt.
Ach Gott, Robert Enke, ja, Gottes Willen. Andy Görl, jetzt, er kam damals von den Bayern mit. Jermaine Jones kam Christoph Preuß von der Eintracht damals.
Albert Streit, meine
ich. Albert Streit war auch mal dabei.
Und das waren Soldaten?
Ja, damals gab es ja noch die allgemeine Wehrpflicht.
Ja.
Und die wurden natürlich ganz normal gemustert und eingezogen. Nach der Grundausbildung wurden sie dann Sportförderkompanien zugestellt. Und dann haben die bei uns mitgespielt.
Okay. Ja. Aber du warst jetzt nicht in so einer Sportförderkompanie?
Nein, ich war in Wilfleggen stationiert und wurde dann zu diesen Maßnahmen, Länderspielen, Trainingslagern immer wieder abkommandiert, ja.
Und hast du dann irgendwann mal, wie wurde man auf dich aufmerksam? War das dann in der erfolgreichen Waldberger Zeit?
Das war nach meiner Schweinfurter Zeit. Also das ist ein bisschen kurios. Die Bundeswehr hat schon ein bisschen Schicksal gespielt. Als ich in Schweinfurt gewesen bin, ich bin ja nur eine Saison unten gewesen, weil die Bundeswehr mir damals, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten gemacht hatte. Ich habe so nicht so die Unterstützung bekommen, die ich gebraucht hätte, um entspannt zum Training nach Schweinfurt zu fahren. Sie haben ja auch mit dem Ende meiner Bundeswehrzeit gedroht. Ich sollte mich entscheiden, Soldat oder Fußball. Und das war der Grund, weshalb ich leider nach einem Jahr in Schweinfurt wieder gehen musste. Keine drei Wochen später hat sich das geändert. Da hat der Trainer eben ein neues Konzept ausgestellt. Dann kam eine Ausschreibung an alle Einheiten der Bundeswehr. Wir führen einen Sichtungslehrgang durch für Fußballer, für die Bundeswehr-Nationalmannschaft. Da habe ich mich damals beworben, habe ein paar Zeitungsartikel zusammengestellt, habe was über mich geschrieben. Und dann kam die Einladung zum Sichtungslehrgang an die Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Da bin ich dann eine Woche lang fußballerisch untersucht worden. Und von 30 Kickern damals haben es 3 gepackt. Ja, und ich war glücklicherweise einer davon.
Ja, Wahnsinn. Du hast vorhin gesagt, 20.000 Zuschauer in der Türkei. 2001 dann noch die Militär-WM in Ägypten. Irre.
Ja, das war auch, die Gegner waren hochinteressant. Also ich kann mich ja an ein Spiel erinnern gegen Italien in Rom. Da stand ein gewisser Herr Gennaro Gattuso mir gegenüber.
Oh, Senil.
18 Jahre alt, damals.
Direkter Gegenspieler?
Fast, ja.
Hat's wehgetan?
Ja, AC Mailand. Ich habe da echt eine Story dazu. Das ist kein Quatsch. Das war, muss ich aber sagen, ein überragender Kicker. Ich war auch kein Kind von Traurigkeit. Ich will mich nicht als Unschuldslamm da präsentieren, aber der hat mich, das war als Situation an der Eckfahne, an der eigenen Eckfahne, und ich habe einen langen Schlag angetäuscht und habe ihn gedunnelt, den Kollegen. Ich bin aber dann keine 5 Meter mehr weit gekommen, dann hat er mich von hinten voll abgeräumt. Dann bin ich aufgestanden und habe einen Spruch auf die Brust gegeben. 3-mal dürft ihr raten, was? Du Holz.
Oh. Nee.
Ja. Mein Glück war, dass es weder er noch die Schiedsrichter verstanden hatten.
Ich habe schon immer gewusst, Gennaro Gattuso hat eine besondere Beziehung zu diesem Podcast. Also das heißt, er war mit 18 quasi auch schon, oder halt in dem ganz jungen Alter, war der auch schon so, wie er letztendlich später geendet ist als Fußballer.
Vollprofi, voll auf 120%. Der hat in dem Spiel auch 2 Tore geschossen. Wir haben 3-2 verloren. Hätte es 5 Minuten länger gedauert, hätten wir vielleicht unentschieden gepackt. Aber das war eine echte Schlacht da unten. Angeführt damals schon von einem 18-Jährigen, ja.
Also wenn jemand draußen Italienischkenntnis hat, übersetzt uns bitte mal du Holz auf Italienisch. Ansonsten muss ich es im Internet machen. Vielleicht kriege ich Gattuso noch mal irgendwie dazu.
Ja, aber das ist die ist natürlich dann der absolute Burner. Ne? Sehr, sehr, sehr gut.
Wahnsinn.
Ja, natürlich auch ein paar Worte wollen wir noch auf alle Fälle verlieren über die Traditionself von Schweinfurt 05, wo du immer noch dabei bist, wo jetzt auch so ein wenig die Klammer um deine Karriere ist. Was läuft da mit den Jungs von damals?
Ich bin da sau gerne dabei, weil es sind einfach ein paar geile Jungs dabei, muss ich wirklich sagen. Da wird viel Blödsinn gemacht, es locker alles und trotzdem, wenn es aufs Feld geht, wird die Sache dann ernst genommen. Es kann bei aller Lustigkeit dann auch mal laut werden in der Kabine. Und das ist bei den Jungs echt so eine alte Liebe zum Verein Schweinfurt 05. Und die leben das und es macht mir wirklich immer wieder Spaß, die dann auch wieder zu treffen und nach dem Fußball auch entspannt zusammen ein Bierchen zu trinken. Und ja.
Bist du da der Coach der Jungs oder nur eben ein Teil der Mannschaft?
Nein, nein. Coach ist der Matthias Gerhardt, der organisiert das alles. Und ich bin da einfach nur ein kleines Teil davon. Ich bin auch nicht jedes Mal dabei, soweit es die Zeit zulässt.
Passt jetzt auch ganz gut zum Schluss, weil wir haben ja nach unserem neuen Konzept eine neue Kategorie und die nennt sich 3 im Päckler. Da stellen wir dir nochmal 3 Fragen und hoffen von dir eine, ich sag mal, kreative oder vielleicht auch auffordernde Antwort.
Fußball ist mehr als Training. Es ist Teamgeist, Fokus und Vorbereitung. Genau dafür steht Camp 11. Dein Team, dein Trainingslager. Professionell geplante Fußballtrainingslager, individuell, unkompliziert und mit echtem Verständnis für den Sport. Kein Stress, kein Umweg. Du erreichst uns direkt per Mail, Instagram oder WhatsApp. Camp 11. Dein Team, dein Trainingslager aus Schweinfurt.
Ich beginne mal. Welche Schlagzeile würdest du denn gerne mal über dich oder deinen Verein lesen? Wobei man jetzt sagen muss, dein Verein Waldberg oder HSV, lassen wir dir jetzt offen.
Boah, also über mich brauche ich keine Schlagzeile.
Neue Bildsorte,
genau. Ja, genau, nee, also über mich brauche ich wirklich keine Schlagzeile. Ich würde mir wünschen, es steht irgendwann mal in der Saale-Zeitung, die DJK Waldberg ist zurück in der Kreisliga und der HSV ist deutscher Meister.
Ich befürchte, dass mit der Kreisliga ist für die Waldberger realistisch. Ja.
Gibt es irgendjemanden, wo du sagen würdest, das wäre einmal ein perfekter Gast für uns hier im Schannenzelt-Studio, den wir unbedingt mal einladen sollten?
Oh, schwierig, weil ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm habe, wen ihr schon alles hier hattet. Ich habe aber ja einen Vorschlag, weil ich mich gut mit ihm verstehe und weil er sehr viel für seinen Heimatverein macht. Das ist der Oliver Nölde aus Obertulba.
Gut,
notiert.
War noch nicht da, der Olli Nölde, ja. Gut, und dann natürlich die alles entscheidende Frage zum Schluss. Was oder wer ist dein berühmtester Handykontakt?
Oh, hier gibt es die Frage tatsächlich noch.
Natürlich, die wird nicht aussterben.
Schwierig. Ich würde gerne im Landkreis Bad Kissingen bleiben, wenn es okay ist.
Kein Problem.
Dann nenne ich meinen Spätzl Steffen Stockmann.
Stocki, ja. Geht absolut als berühmtester Handykontakt durch. Ja, Thorsten, das war's mit unserer Podcast-Folge 83. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen Spaß gemacht.
Sehr spannend, danke.
Gut, und das war's mit unserer aktuellen Folge von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß im Interview mit dem Thorsten wie wir. Liked gerne auf den entsprechenden Podcast-Plattformen die Folge, damit wir auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit behalten. Und natürlich dürft ihr uns immer wieder neue Informationen schicken. Wir freuen uns sehr, wenn wir neue Gerüchte oder Sonstiges bekommen, die wir in unserer nächsten Folge einbauen können. Ja, und ansonsten wird man es wahrscheinlich auch Gennaro Gattuso sagen. Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.